Herzlich willkommen am Staatstheater Meiningen zur Audioeinführung von Friedrich Schillers Die Jungfrau von Orléans in der Regie von Frank Behnke. Mein Name ist Deborah Ziegler und ich darf Ihnen als Produktionsdramaturgin eine kurze Einführung geben. Die Spielzeit 2025-2026 steht ganz im Zeichen des Geburtstages Herzog Georg II. Von Sachsen-Meiningen, der sich im April 2026 zum 200. Male jährt. Anlässlich dieses Jubiläums eröffnet das Staatstheater Meiningen die Spielzeit mit einem seiner größten Erfolge und seinem Lieblingsautor. Friedrich Schiller gilt neben William Shakespeare als Hausautor des Theaterherzogs Georg II. Da nun die Inszenierung von 1887 zu dem letzten großen Gastspielerfolg der Meininger zählt, es wurden sage und schreibe 194 Aufführungen gespielt, fiel die Entscheidung, wie man diese besondere Spielzeit eröffnen könnte, auf die Jungfrau von Orléans, Schillers romantische Tragödie, die den mythen- und legendenhaften Werdegang der Jeanne d'Arc beschreibt, der Johanna von Orléans, der sagenumwobenen Jungfrau. Gefeiert als Heldin, plötzlich gestürzt in der Gunst des Volkes und der Politik, von der Kirche gefürchtet und gehasst, wird sie schließlich 1431 auf dem Markt in Rouen als Ketzerin und Hexe verbrannt. Das Urteil wird 1456 widerrufen, 1894, 438 Jahre später, wird sie selig gesprochen und noch einmal 26 Jahre dauert es, bis sie 1920 von Papst Benedikt XV. Heilig gesprochen wird. Der schnelle Aufstieg, der tiefe Fall und die siegesreiche Rückkehr dieser jungen Frau hat viele Poeten und Dichter und Dramatiker inspiriert. Unter anderem auch Voltaire, der 1730 eine Fassung unter dem Titel La Pucelle herausbringt, die erzumgürtete Jungfrau. Er schreibt ein heroisch-komisches Versepos, in dem er sich satirisch mit der historischen Figur der Jeanne d'Arc auseinandersetzt. Er entheiligt die Nationalheldin durch Humor und Betonung ihrer Sinnlichkeit, um seine pazifistische und religionskritische Haltung auszudrücken. Ein skandalöses Werk. Es gilt als obszön, derb und respektlos. Es zieht einen Skandal nach sich. Als Schiller diesen Stoff für sich entdeckt, er beginnt mit dem Werk 1800, zwei Wochen nach Erscheinen der Maria Stuart, prägen ihn zwei Dinge ganz besonders. Zum einen eben jener Umgang Voltaires mit dem Stoff. Schiller will Voltaires Erniedrigung der Jungfrau etwas Erhabenes entgegensetzen. Das Ideal, die Idee der Nation, der Einigkeit, Freundschaft und Freiheit sind Begriffe, die er sich auf die Fahne schreibt. So sehr Voltaire die Jungfrau erniedrigt, so sehr will ich sie erhöhen, auch wenn es stellenweise zu viel sein mag, sagt er einmal zu Goethe. Zum anderen entdeckt Schiller das Politische für sich, genauer die Magie des Politischen, das Verführungspotenzial des Charismatikers. Napoleon erlebt gerade einen kometenhaften Aufstieg in Europa. Er wird bereits zu Lebzeiten ein Mythos. Die Leidenschaft, die Napoleon entfacht, grenzenlose Begeisterung oder abgrundtiefen Hass, es zieht Friedrich Schiller magisch an. Die Situation der Deutschen um 1800 ist vergleichbar mit der Situation Frankreichs um 1500. Das Land ist zersplittert, es gibt keine Einigkeit, aber die Sehnsucht danach. Das Volk wird fremd beherrscht und warum sollte es nicht auch für Deutschland eine Heldin geben, die das Land eint? Um den Mythos, die Legende, die Macht des Politischen und die Idee der Nation umzusetzen, greift Schiller wie in keinem Stück zuvor auf Shakespeare zurück. Es gibt Massenszenen, schnelle Schauplatzwechsel, verschiedene Sprechweisen, musikalische Motive. Schiller schreibt eine regelrechte Wortoper. Das Werk packt den Zuschauer, es trägt ihn davon, es steht offensiv und selbstbewusst zum Pathos. Außerdem bespielt Schiller die Geisterwelt. Der schwarze Ritter erscheint als Geist, um Johanna auf dem Höhepunkt ihres Triumphes, kurz vor der Krönung des Königs, zu warnen. Ein Thema, wie es bei Shakespeare zu finden ist, aber genauso ein Motiv der Romantik. Romantische Tragödie ist auch der Untertitel des Dramas. Die Jungfrau ist aber auch ein Königsdrama, wie Heinrich VI., in dem Shakespeare auch die Rolle der Pucelle aufgreift. Es geht um Politik und Macht. König Karl VII. Ist Johannas Mission und Johannas Untergang. Früh beginnt die Instrumentalisierung dieser Figur, historisch und bei Schiller. Früh wird Jeanne d'Arc Projektionsfläche verschiedener Strömungen. Der Front National um Marine Le Pen feiert sie genauso wie die Kirche, die sie als Heilige verehrt, oder feministische Bewegungen, die in ihr die emanzipierte, Geschlechterrollen in Frage stellende Ikone sehen. Das Stück ist gegliedert in einen Prolog und 5 Aufzüge. Neben Blankversen nutzt Schiller auch andere Verse und Trimeter, um eine erhöhte poetische Sprache zu erzeugen. Zum Inhalt. Der 100-jährige Krieg tobt zum Zeitpunkt des Geschehens bereits seit über 70 Jahren. Frankreich ist gezeichnet, der Feind hat Paris eingenommen und steht bereits an der Loire, die Stadt Orléans wird belagert. Im Prolog zeichnet sich die Bedrohung der ländlichen Idylle bei Domremy ab, wo Johanna mit ihrer Familie lebt. Vater Arc möchte sie verheiraten, sie aber ist von Stimmen und Visionen erfüllt und fühlt sich berufen, in den Krieg zu ziehen und Frankreich von der Fremdherrschaft der Engländer zu befreien. Ihr Vater warnt sie vor zu viel Hochmut, aber Johanna hat das Kriegsfieber gepackt, das Volk steht bereits hinter ihr. Schauplatzwechsel in das französische Heerlager zu Chinon. Die Kriegskasse ist leer, die Moral der Truppen am Boden, der Feind steht vor Orléans, die Burgunder haben sich mit den Engländern verbündet. Der noch ungekrönte Karl der Siebte resigniert. Er flüchtet sich mit seiner Mätresse Agnes Sorel in Theaterträume. Da erscheint der Ritter La Hire. Vor Orléans sei eine Jungfrau erschienen und habe den Feind vertrieben. Als Johanna am Hof erscheint, will er sie prüfen. Sie besteht den Test und berichtet überzeugend von ihrer heiligen Mission. Dem König verspricht sie, ihn zur Krönung nach Reims zu führen. Die Engländer und der Herzog von Burgund indessen sind entsetzt, von einer Frau besiegt worden zu sein. Es kommt zum Streit. Königin Isabeau, die Mutter Karls, die sich mit dem Feind verbündet hat, schlichtet den Streit, wird jedoch dennoch von den Männern angeklagt, aus moralisch verwerflichen Gründen als Mutter Krieg gegen den eigenen Sohn zu führen. Unterdessen dringen die Franzosen weiter vor. Johanna kämpft kompromisslos. Sie tötet den Soldaten Montgomery trotz seines Flehens um Gnade. Als sie Burgund begegnet, gelingt es ihr, ihn wieder auf die französische Seite zu ziehen. Es kommt zur Versöhnung im französischen Lager. Der Ritter La Hire und Graf Dunois buhlen um Johannas Gunst. Als Karl und Agnes Sorel Johanna zu einer Entscheidung drängen wollen, lehnt sie mit Verweis auf ihren göttlichen Auftrag wutentbrannt ab. In der folgenden Schlacht kommt der Feldherr des Feindes, Talbot, ums Leben. Johanna erscheint ein schwarzer Ritter, der sie warnt, die Kathedrale in Reims zu betreten. Da trifft sie im Kampf auf den englischen Anführer Lionel. Sie sieht ihn und verliebt sich. Auch er ist von ihr angezogen, muss aber fliehen, bevor die Franzosen anrücken. Johanna schämt sich ihrer Gefühle. Überzeugt, ihren Auftrag verraten zu haben, strauchelt sie auf der Krönung König Karls, von Zweifeln geplagt. Nach der Zeremonie trifft sie auf ihren Vater. Thibaut d'Arc beschuldigt Johanna der Hexerei. Als sie zu den Vorwürfen schweigt, wird sie verbannt. Daraufhin gerät sie in englische Gefangenschaft. Lionel möchte sie schützen, Königin Isabeau will sie töten lassen. Doch ihre Gefühle zu Lionel sind erloschen. Sie fühlt sich nur noch Gott und dem Vaterland verpflichtet. Als Karl in Not ist, sprengt sie ihre Ketten und kämpft unermüdlich weiter. Dem Volk zur Freude und Erhebung war das Credo von Herzog Georg II. Von Sachsen-Meiningen, der im 19. Jahrhundert als Theaterherzog das moderne Theater reformierte und mit seinem Meininger Hoftheater und seiner Hofkapelle eine weltweite Wirkung erzielte. Der Leitsatz ist heute am Großen Haus des Meininger Staatstheaters verewigt. Mit seiner Inszenierung knüpft Schauspieldirektor und Regisseur Frank Behnke an die Inszenierung des Herzogs aus dem Jahr 1887 an. Ausstattungsleiter und Bühnenbildner Christian Rinke hat den historischen Helm der gefeierten Meininger Inszenierung als gigantisches Kriegssymbol auf die Drehscheibe gestellt. Die Mainzer Kostümbildnerin Susanne Meyer-Staufen hat ihre Kostümentwürfe den historischen Zeichnungen Georgs entlehnt und in die Modernität übersetzt. Durch künstliche Intelligenz und Animation ist es dem Videokünstler Louis August Graven gelungen, die historische Skizze des Herzogs zur großen Krönungszeremonie, Georg II. Hatte eine gigantische Massenszene, ein gewaltiges Historiendrama inszeniert, als Film auf die Leinwand zu projizieren. Neben einer Zeichnung der ländlichen Idylle erscheint die gesamte Entourage in den originalen Kostümen, wie sie der Herzog damals entworfen hat. Auch das Ensemble zitiert in den Kostümen der Krönungsszene diese Entwürfe. Akustisch bettet der Komponist und Musiker Matthias Schubert die Worte Schillers in dumpfe Kriegsgeräusche, fern anmutende, höfische Klänge und atmosphärische Soundflächen mit durchgängigem Beat, der immer wieder aufscheint und wieder Blankvers durch das Stück trägt und Johanna in ihr Schicksal zieht. Der Abend ist in einer knapp dreistündigen, gekürzten Fassung dennoch Schiller pur. Bis auf eine Ausnahme. Am Ende spricht ein Spieler einen Text, der die Überschrift Utopie trägt. Von künstlicher Intelligenz im Schillerschen Sprachduktus erstellt und für die Bühne bearbeitet, gibt Regisseur Frank Behnke dem Publikum eine Sehnsucht auf den Weg. Die Hoffnung eines Ausweges aus der Gewaltspirale, die heutzutage wieder so präsent geworden ist. Und dennoch keimt im Dunkel still ein Licht. Wo Asche liegt, da wächst vielleicht ein Morgen. Es muss ein anderes Maß als Stärke geben. Ein Rat, der nicht aus Stahl, doch aus Verstand. Vielleicht wird man einst leiser Worte achten, statt Heldenmut in Schlacht und Lärm zu messen. Ich träume nicht, ich hoffe nur mit Kraft. Denn Hoffnung ist der Anfang aller Taten. Und wenn der Mensch noch Mensch ist unterm Helm, so kann das Morgen heller sein als heute.